guten Abend auch von mir. Ihr müsst euch noch mal kurz gedulden, bevor es losgeht. Ich habe versucht, ein paar passende Einleitungsworte zu finden. Wenn das mit der Biografie nicht so ganz stimmt, können Sie mich auch gerne berichtigen. Ich habe sie jetzt auch nicht auswendig gelernt, sondern niedergeschrieben, werde sie auch ablesen. Zunächst einmal freue ich mich sehr, eingeladen worden zu sein, die Einstiegsvorlesung in diesem Semester moderieren zu können. Und es freut mich insbesondere, da es sich um eine Referentin handelt, die in einer leider immer noch zu den Nischenfächern gehörenden Disziplin auch noch ein Nischenthema bedient. Und so habe ich die Ehre, für diesen Abend Dr. Smilla Ebeling anzukündigen. Die Referierende studierte 1988 bis 1995 Biologie an der Uni in Hamburg, übernahm im Anschluss eine Lehrbeauftragung an der gleichen Uni und promovierte schließlich 2001 an der TU Braunschweig. Ich kann mir unter dem Titel nicht so viel vorstellen, aber ich nenne ihn trotzdem mal: Parthenogenese und die Geschlechterverhältnisse im evolutionsbiologischen Fortpflanzungsdiskurs, eine Metaphernanalyse. 2001 bis 2002 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Braunschweig, daraufhin Assistentin am Zentrum für Gender Studies an der Uni Basel und gleichzeitig Lehrbeauftragte an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Zürich. Zudem war sie 2003 bis 2008 Mitglied im Zentrumsrat des Zentrums für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung an der Uni in Oldenburg und gleichzeitig Juniorprofessorin für Gender, Biotechnologien und Gesellschaft, Körperdiskurse und Geschlechterkonstruktion an der Uni in Oldenburg. 2010 bis 2011 arbeitete sie als freiberufliche Wissenschaftlerin und Kulturmanagerin in Hamburg und war 2011 auch Gastprofessorin an der Uni Salzburg und Lehrbeauftragte an der Uni Graz. 2011, das ist mein Lieblingsteil an der Biografie, eröffnete sie dann das queere Kulturcafé Café Munk, ein Hamburger Treffpunkt und Veranstaltungsort, der, so lautet die Selbstdarstellung im Internet, die Vielfalt an Geschlechteridentitäten und sexuellen Orientierung einlud und wertschätzte. Das Café musste leider nach einem Jahr bereits wieder schließen. Und so ist Smilla Ebeling nun wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Oldenburg und Lektorin an der Johannes-Kepler-Universität in Linz. Ihr wissenschaftliches Interesse zielt, so schien es mir, insbesondere auf eine fundierte Etablierung von Gender und Science in der Wissenschaftslandschaft. In ihren Projekten setzt sie daher die Akzente auf Geschlechterforschung in biologischen Kontexten und befasst sich beispielsweise mit der Verwobenheit zoologischer und botanischer Wissensproduktion, mit den soziokulturellen Vorstellungen von Geschlecht sowie mit der Spiegelung der Geschlechterverhältnisse in der zoologischen und botanischen Systematik. So referierte sie zum Beispiel 2009 im Rahmen der selbstorganisierten Ringvorlesung AG Queer Studies in Hamburg über Geschlechterpolitik in zoologischen Gärten. Es gilt noch ein paar wenige Worte zu ihren Publikationen zu sagen, bevor wir dann endlich in den Vortrag einsteigen können. 2005 editierte sie mit Volker Weiß im Akademie Waldschlösschen Verlag ein Buch mit dem Titel Von Geburt an homosexuell, biologische Theorien über Schwule und Lesben, in dem sie in ihrem Beitrag zahlreiche Beispiele für gleichgeschlechtliches Sexualverhalten und Transgender-Phänomene im Tierreich schildert. Diese dienen ihr ebenso wie historische Berichte über gegengeschlechtliche Verhältnisse in Pflanzen und Tierreich der kritischen Hinterfragung einer Argumentationsfigur, in der die Sexualität des Menschen durch die Verhältnisse im Tier- und Pflanzenreich legitimiert bzw. naturalisiert wird. Als zweite der vielen Publikationen ihrerseits möchte ich den im gleichen Jahr im Verlag für Sozialwissenschaften erschienenen Band Geschlechterforschung und Naturwissenschaften nennen. Die Publikation trägt den Untertitel Einführung in ein komplexes Wechselspiel. Komplex und ineinander verschränkt, so schien es mir, sind auch die Themen, die uns Smilla Ebeling heute vorstellen wird. Der Vortrag, das habt ihr im Jingle schon gehört, trägt den Titel Natürlich, sexy, heteronorm oder queer, Geschlechterpolitik mit Tieren und soll verdeutlichen, dass das Denken mit Tieren auch der Geschlechterpolitik dienen kann und zum Beispiel Erklärungen und Legitimierung von Geschlecht, Sexualität und Geschlechterrollen beinhaltet. In den öffentlichen Medien sind Tiergeschichten weit verbreitet, die einem heteronormativen Muster folgen und Heterosexualität als soziale Norm festlegen. Doch finden sich auch Beispiele, die einer nicht heteronormativen Matrix folgen und vielleicht Freiräume für andere Verortungen und Rollen bieten können. So bin ich gespannt, wie zum Beispiel Pinguin-Darstellungen Geschlechterpolitiken evozieren können. Viel Spaß!
Ja, schönen guten Abend. Ich möchte mich zunächst einmal sehr herzlich bedanken bei der AG Queer Einsteigen für die Einladung zum heutigen Vortrag und auch bei Ihnen, Frau Schellbach, für die freundliche Vorstellung. Und ich habe eine Präsentation dabei. Ich muss meine Brille erstmal aufsetzen. Dann geht das vielleicht. Ja, und ich möchte als erstes Ihnen die Gliederung meines Vortrages vorstellen. Irgendwie komme ich mit dem Gerät irgendwann auch klar. Und zwar werde ich in den ersten beiden Abschnitten meine Perspektive auf die Thematik vorstellen. Die ersten beiden Abschnitte heißen, wie Sie sehen, das Denken mit Tieren. Und der zweite Abschnitt Naturalisierung, das sind Grundlagen, die zur Thematik gehören, die ich einfach darstellen möchte, bevor ich dann auf den Hauptteil, den dritten Teil, Pinguine in öffentlichen Geschlechterdiskursen eingehen werde, um dann abschließend im vierten Abschnitt auf die Geschlechterpolitik mit Tieren einzugehen. Und komme dann gleich zu dem Denken mit Tieren. Das ist eine Begrifflichkeit, die 2005 von den WissenschaftshistorikerInnen Lorraine Destin und Greg Mittman geprägt wurde. Und ich werde im Folgenden kurz das Prinzip dieses Denken mit Tieren erläutern. Und zwar geht es den beiden AutorInnen darum, deutlich zu machen, also sie verstehen darunter, dass Menschen glauben zu wissen, was Tiere denken und fühlen. Sie kennen aus Ihrem eigenen Alltag wahrscheinlich zahlreiche Beispiele, zum Beispiel wenn eine Haustierbesitzerin oder ein Besitzer nach Hause kommt und davon ausgeht, dass sich zum Beispiel der Hund freut, wenn sie dann erscheinen, oder dass die Katze neugierig ist, oder in Zoobesuchen kann man auch sehr häufig an den Kommentaren von Zoobesucherinnen beobachten, dass sie zum Beispiel sagen, das Tier dort langweilt sich, ist deprimiert oder faul oder so etwas in die Richtung. Das ist also ein Aspekt, der mit dem Denken mit Tieren gemeint ist. Und ein zweiter Aspekt handelt davon, dass Menschen Tiere verwenden, um sich selbst auszudrücken, um über sich und Gesellschaft nachzudenken und auch um zu klären, was es heißt, ein Mensch zu sein, also in der Abgrenzung zum Tier. Auch da einige Beispiele zur Veranschaulichung aus dem Alltagsleben. Sie alle kennen sicherlich zahlreiche Kosenamen und Schimpfwörter wie Schmuse, Katze, Angsthase oder auch Redewendungen, es treiben wie die Tiere, das schwarze Schaf der Familie oder auch die rosa Schafe der Familie. Diverse Grußkarten benutzen das Denken mit Tieren, in dem über tierische Symbole eben Botschaften und Grüße vermittelt werden. Und in der Werbung ist es auch ein viel benutztes Medium oder Mittel, eben das Denken mit Tieren. Dazu wollte ich jetzt kurz einen Clip zeigen. Ich hoffe, dass das jetzt klappt. Das ist ein Werbespot von Peugeot. Thank you. hoffe, ich mache jetzt das Richtige zu. Ja, an diesem Beispiel sehen Sie, also hier, das ist eben auch mit Sexualität verbunden, deswegen hatte ich das ausgewählt. Hier wird das Denken mit Tieren benutzt, um für ein intensives Fahrerlebnis zu werben, das eben auch aufsehenerregend ist und dem Besitzer oder der Besitzerin ein positiv anrüchiges Image verleiht. Für die Studierenden unter Ihnen noch ein weiteres Beispiel, wenn Sie in eine Sprechstunde gehen müssten und zum Beispiel um mit einem Dozenten oder einer Dozentin Ihre Hausarbeit zu besprechen, dann würden Sie sicherlich ganz anders gestimmt sein, wenn Sie dieses Bild sehen oder als wenn Sie eben zum Beispiel dieses Bild an der Tür der Dozentin vorfinden würden. Also damit wird sehr schnell deutlich, dass das Denken mit Tieren etwas Selbstverständliches in unserem Alltag ist, sehr verbreitet ist und eben auch für alle sehr leicht zugänglich ist. Ganz kurz noch zwei Begrifflichkeiten, die wichtig sind. Lauren Destin und Greg Mittman sagen, dass eben beim Denken mit Tieren Anthropomorphismen und Zoomorphismen miteinander verbunden werden. Ganz kurz nur, Anthropomorphismus bedeutet, dass etwas Menschliches auf Nichtmenschliches übertragen wird. Bei unserem heutigen Thema eben wird Menschliches auf Tiere übertragen. Und Zoomorphismus bedeutet, Tierisches auf den Menschen zu übertragen. Destin und Mittman sagen nun, dass das Denken mit Tieren ein ganz zentraler Bestandteil unseres Denkens ist und es geht ihnen nicht darum, das Denken zu bewerten, wie man das ja gerne eigentlich und häufig mit Anthropomorphismen macht, dass man sagt, das ist ein naives Denken oder ein unwissenschaftliches Denken. Darum geht es ihnen, wie gesagt, nicht, sondern sie wollen vielmehr wissen, wie funktioniert das Denken mit Tieren eigentlich genau und welche Funktion hat es. Und das ist auch das, was mich daran interessiert. Und damit komme ich zum zweiten Abschnitt, den Naturalisierungen. In meinem Vortrag oder in dem heutigen Thema geht es ja um das Denken mit Tieren in Verbindung mit Geschlecht und Sexualität und insbesondere um die des Menschen. Und daher möchte ich vorher kurz auf eine Erklärungs- und Legitimierungsstrategie eingehen, in der eben bestimmte Geschlechtermodelle und sexuelle Orientierung legitimiert werden, nämlich die Strategie, Geschlecht und Sexualität in der Natur zu verorten. Deswegen werde ich da kurz drüber sprechen. Es ist ja so, dass in biologisch-medizinischen Darstellungen der Körper zum Beispiel für das Geschlecht, die Geschlechterrollen oder auch für sogenannte geschlechtsspezifische Verhaltensweisen von Männern und Frauen und auch für sexuelle Orientierung verantwortlich gemacht wird. Sie kennen das vielleicht, wenn Sie nicht Naturwissenschaften studieren, auch aus den Populärwissenschaften. Da tauchen immer mal wieder sogenannte Geschlechtschromosomen auf, XY und XX, die angeblich das Geschlecht bestimmen. Oder ist es von Geschlechtshormonen die Rede, die für unterschiedliche Verhaltensweisen von Männern und Frauen verantwortlich seien? Oder eben auch so etwas wie Männer- und Frauengehirne, die dann eben auch wiederum geschlechtsspezifische Eigenschaften und Fähigkeiten von Männern und Frauen bestimmen, so etwas wie Männer seien besser in der Mathematik und Frauen eben sprachbegabter. Oder es werden auch solche Dinge berichtet, wie dass es ein Gen für Homosexualität gäbe. In diesen Fällen wird Geschlecht und Sexualität im Körper verankert und da der Körper als in der Natur verortet gedacht wird, kann man hier von Normalisierung sprechen. Denn es ist so, dass in all den Bereichen, die ich eben genannt habe, dass dazu kritische Studien vorliegen, die zum Beispiel zu dem Ergebnis kommen, dass nicht die Geschlechtschromosomen die Ursache der Geschlechtsunterschiede sind. Ich blende ganz kurz, das hatte ich hier nochmal eben auf der Folie, die Stichworte, die ich eben schon genannt habe, noch Literatur dazu ein, die kann ich später bei der Diskussion auch noch mal länger zeigen, wenn Sie wollen. Das hier sind zwei Literaturhinweise, die sich die Erforschung der Geschlechtschromosomen historisch untersucht haben und dabei eine kritische Perspektive beziehen. Und auch zu den Geschlechtshormonen gibt es Untersuchungen, die deutlich machen, dass die Geschlechtshormone eben historisch gewordene Konzepte und nicht etwa vorgegebene Körperstrukturen sind. Da hat N. Faustus Sterling zum Beispiel ein umfassendes Buch zu veröffentlicht. Oder es gibt eben auch von Sigrid Schmidt einige Darstellungen, die zeigen, dass die sogenannten Frauen- und Männergehirne auf sehr fragwürdigen Erhebungsmethoden basieren. Und zusammengefasst ist diesen Studien zufolge, sollte man diesen Studien zufolge annehmen, dass diese vermeintlichen naturwissenschaftlichen Fakten Produkte von fachspezifischen Paradigmen sind. Also damit ist so etwas gemeint wie die Annahme, dass es so etwas wie ein Mastergen gibt, was eben allein einfach so einen Schalter umlegt und das Geschlecht bestimmt. Und dass es sehr häufig zu Überinterpretationen von sehr geringen Datenmengen kommt und auch zu vorschnellen Geschlechterzuschreibungen. Und diese sogenannten naturwissenschaftlichen Fakten verdeutlichen vielmehr ein Glauben an eine biologisch determinierte Zwei- und Getrenntgeschlechtlichkeit, die man dann eben im Körper wiederfindet. Und die Fakten sind Geschlechtervorstellungen, die auf Körperstrukturen übertragen werden. Anders ausgedrückt kann man auch sagen, dass die Geschlechtschromosomen, Hormone, Frauen- und Männergehirne eine vorher festgelegte Geschlechterbinarität repräsentieren. Und diese dichotome Strukturierung der Geschlechter erweist sich in diesen kritischen Studien als ein kulturelles Deutungsmuster, das die biologisch-medizinische Forschung in ihren Prämissen, Fragestellungen, Methoden und Modellen prägte und es auch heute noch vielfach tut. Mir war das jetzt wichtig, das vorweg kurz zu erläutern, weil die naturwissenschaftlichen Aussagen ja in unserer Gesellschaft mit hoher Autorität ausgestattet sind und starke Auswirkungen auf die gesellschaftlichen Verhältnisse und Strukturen haben, in denen eben Frauen und Männer unterschiedliche Aufgaben und Rollen zugeteilt bekommen, zum Beispiel in der Arbeitswelt und in der Familie. Und diese Naturalisierung von Geschlecht und Sexualität wollte ich eben betonen als eine Strategie, mit der nur bestimmte Geschlechterverhältnisse und Geschlechterrollen begründet, legitimiert und normiert werden und dabei oft auch als unveränderlich festgeschrieben werden. Das ist eine Unterdrückungsstrategie, gegen die seit mehreren hundert Jahren inzwischen Feministinnen und nicht nur Feministinnen ankämpfen. Und mir war es eben wichtig für den gesellschaftlichen Kontext des heutigen Themas. Denn es ist ja auch so, dass auch Tiere in der Natur verortet werden. Und zwar, da will ich auch nur ganz kurz drauf eingehen, gibt es in westlichen Kulturen ein Denken, das durch Dualismen strukturiert ist. Und ein zentraler Dualismus ist die Unterscheidung zwischen Mensch und Tier. Da gibt es noch viel mehr weitere zentrale Dualismen. Kurz genannt seien noch die Dualismen Kultur und Natur und Körper und Geist. Und innerhalb dieser Strukturierung wird das Tier eben in der Natur verortet und mit Körperlichkeit assoziiert. Und auch hierzu gibt es einige Kritiken, die diese Einteilung für sehr fragwürdig halten. Zum Beispiel eben, dass Tiere auf körperlich oder triebgesteuerte Wesen reduziert werden, wird von manchen kritisiert, weil ja auch sehr schnell deutlich wird, dass Tiere zum Beispiel lernfähig sind. Und dieses dualistische Denken bedeutet, dass man Vereinheitlichungen vornimmt. Zum einen wird die Gruppe der Menschen vereinheitlicht und auf der anderen Seite eben alle Angehörigen der Gruppe der Tiere. Und schließlich, wenn man biologisch argumentieren wollte, müsste man auch sagen, dass Menschen ja Tiere sind, also bekanntermaßen zu den Säugetieren gehören. Trotzdem denken wir mit einer fundamentalen Trennung von in der Natur verorteten Tieren und in der Kultur verorteten Menschen. Und wenn wir uns nun dem Themenbereich zuwenden, in dem es um Geschlecht und Sexualität im Tierreich geht, dann behandeln wir sozusagen etwas, was sehr stark naturalisiert ist. Also wir haben sowas wie eine zweifache Naturalisierung, zum einen von Geschlecht und Sexualität und zum anderen eben von dem Tierreich. Abschließend noch zum Thema Naturalisierung. Wichtig ist dabei auch, dass die jeweiligen Aussagen, die getroffen werden, meistens als allgemeingültig für eine Gruppe gelten und als unveränderlich dargestellt werden. Das geht meistens auch einher mit Bewertungen. Sie kennen vielleicht Argumentationen, dass man sagt, das, was in der Natur vorkommt, ist natürlich, ist gut. Es ist nicht nur natürlich, sondern auch gut, zum Beispiel die reproduktive Sexualität. Und im Vergleich dazu, was dann unnatürlich ist, dass es sei dann verwerflich, zum Beispiel Homosexualität. Man kann aber auch die Argumentation finden, Homosexualität kommt sehr wohl in der Natur vor, ist also etwas Natürliches, aber eben ein Fehler der Natur. An solchen einfachen Beispielen sieht man dann schon, dass es gar nicht darauf ankommt, was wir meinen, in die Natur hinein oder herauslesen zu können, sondern es kommt vielmehr auf die gesellschaftlichen Verhältnisse und die kulturellen Werte an. Mir ist wichtig, deutlich zu machen, dass wir es eigentlich nur mit Klassifikationen zu tun haben. Das Geschlecht, sexuelle Orientierung, geschlechtliche Identitäten und auch die Tiersystematik, das sind einfach Einteilungen von Lebewesen, die in der Wissenschaft und in der Gesellschaft akzeptiert sind oder diskutiert werden. Und dass es nicht etwas ist, was die Natur notwendigerweise vorgibt. Und wir können daher nur mit einem kulturhistorisch gebundenen Wissen über Tiere und über Geschlecht arbeiten und sollten vorsichtig sein, wenn wir über die Natur der Tiere oder der Geschlechter sprechen. Und nun möchte ich dann endlich zu den Pinguinen kommen. Und das hatte ich jetzt eben auch vergessen, also die Punkte, die ich noch zur allgemeinen Punkte zur Naturalisierung gesagt hatte. Und nun geht es um Pinguine in öffentlichen Geschlechterdiskursen. Ich habe diese Tiergruppe ausgewählt, weil sie seit mehr als 10 Jahren Konjunktur in öffentlichen Diskursen haben, und zwar in verschiedenen Medien, von denen ich gleich einige Beispiele liefern werde. Und diese Beispiele dienen mir für eine Geschlechterpolitik, die eben mit dem Denken mit Tieren arbeitet. Ich werde im Folgenden 2 Kinofilme vorstellen, 5 illustrierte Bücher für Kinder und auch für Erwachsene und werde dann noch auf eine öffentliche Debatte über einen zoologischen Garten in den Printmedien eingehen. Und vorweg sei auch noch gesagt, dass das keine systematische Analyse der Pinguindarstellung in öffentlichen Medien sind. Zum einen geht es jetzt um den Film Die Reise der Pinguine. Das war einer der erfolgreichsten Dokumentarfilme in Deutschland, der von dem Biologen Luc Jacquet 2005 in den deutschen Kinos angelaufen ist. Er hat 2005 den Oscar für den besten Dokumentarfilm erhalten und wurde von der Filmverwertungsgesellschaft mit dem Prädikat besonders wertvoll ausgezeichnet, und zwar für seine spektakulären Aufnahmen und Einblicke in die Antarktis. Ganz kurz zum Inhalt des Filmes. In dem Film werden 9 Monate aus dem Leben von Kaiserpinguinen dargestellt, und zwar insbesondere die Partnersuche, die Paarung, die Eiablage und die Brutpflege. Und man bekommt in dem Film dargestellt, wie sich die Pinguine an der Küste sammeln, nachdem sie einige Monate im Meer waren, sich gemeinsam auf den Weg zum Brutplatz machen, dort werben und sich verpartnern. Dann nach der Eiablage brüten die Männchen die Eier aus. Die Weibchen gehen dann für 3 Monate ins Meer zurück. Und nachdem sie dann wieder zurückkehren und die Männchen ablösen, die Jungtiere sind dann inzwischen geschlüpft, gehen die Männchen dann eben auch ins Meer zurück und die Jungtiere folgen dann später. Und das ist sozusagen, das sind unglaubliche Lebensbedingungen, wenn man das aus der Perspektive des Menschen betrachtet. Und die deutsche Fassung oder der Film in der deutschen Synchronisation ist in 2 Fassungen erschienen. Und zwar gab es zunächst eine Fassung mit 3 Stimmen, einer männlichen und einer weiblichen Erwachsenenstimme und einer männlichen Kinderstimme, die dann aus dem Off die Biologie der Pinguine erklären. Und zwar aus der Ich-Perspektive. Das ist in anderen Ländern nicht so gemacht worden und auch im französischen Original nicht. Und es hat auch einige Kritik daran gegeben, sodass es eben eine zweite Fassung gegeben hat, in der nur eine Männerstimme aus dem Off die Bilder kommentiert. Ich beziehe mich aber auf den Film mit den drei Stimmen. Es ist in dem Film so, dass, also das Interessante jetzt für das heutige Thema, dass auf der Bild- und auf der Tonebene Assoziationen zwischen der romantischen Liebe, Ehe und Familie hergestellt werden. Zum einen geschieht das durch eine sehr poetische Sprache und Begriffe wie Hochzeitstanz, Oase der Liebe, Liebesrufe, Liebestanz, Heirat und Hochzeitsversprechen. Und auf der Bilderebene eben, in dem sehr oft gegengeschlechtliche Paare gezeigt werden und auch mit Nachwuchs, so wie man das hier auch auf dem DVD-Cover sieht. Und dazu ist noch zu sagen, dass die Kaiserpinguine für das menschliche Auge überhaupt keine Geschlechterdifferenz zeigen. Also man weiß überhaupt nicht, wenn man sich jetzt als Mensch diese Tiere anschaut, welches Geschlecht man vor sich hat. Trotzdem wird das in dem Film eben immer so beschrieben, als wenn man das genau wüsste und eben immer genau Männchen und Weibchen sich zusammentun. Und dann gibt es schließlich noch eine musikalische Untermalung mit einer Musik von Emily Simon, die sehr emotional, sehr beeinflussend ist. Und damit diejenigen, die den Film nicht kennen, habe ich auch einen kurzen Werbeclip von dem Film mit dabei. Der dauert knappe 2 Minuten. Das ist ein bisschen leise wahrscheinlich. Ne? Ich tue da lieber nichts. Ich weiß jetzt nicht, wo ich es lauter machen kann. Ja, hier haben Sie einen kleinen Einblick bekommen und in diesem Film ist es so, dass eben inszeniert und auch gestärkt werden die Zwei- und Getrenntgeschlechtlichkeit. Wie gesagt, obwohl man das bei den Tieren, die sich auch in großen Gruppen von bis zu 40.000 Tieren aufhalten, das gar nicht erkennbar ist. Monogamie wird in dem Film sehr stark inszeniert. Romantische Liebe in Verbindung mit Fortpflanzung und eben auch die Aufopferungsbereitschaft für den Nachwuchs. Das ist ein Aspekt in diesem Film, der den Film gerade unter christlich geprägten oder auch fundamentalen Christen in den USA sehr beliebt gemacht hat. Und es wird eben auch so etwas wie die bürgerliche Kleinfamilie, also Männchen, Weibchen mit Nachwuchs immer wieder dargestellt. Stereotype Geschlechterrollen, obwohl die eigentlich hier brüchig sind, weil ja schon auch dargestellt wird, dass die Männchen eigentlich die Brutpflege übernehmen und die Weibchen sofort nach der Eiablage und Übergabe dann verschwinden erstmal für einige Monate. Und es ist eben interessant, dass diese Tierart oder die Filmrezeption eben trotzdem so funktioniert hat, dass man da eine Heteronormativität herauslesen kann. Und nun komme ich zu einem zweiten Film. Das ist ein animierter Film, Happy Feet. Das ist ein Musical, 2006 in Deutschland erschienen, von dem Regisseur, Produzenten und Co-Autoren George Miller. Dieser Film ist mehrfach ausgezeichnet. Er hat 2006 den Golden Trailer Award für die Filmmusik bekommen und 2007 den Oscar in der Kategorie Bester animierter Spielfilm und auch den Golden Globe Award für die Filmmusik, die von Prince interpretiert wurde. Kurz zum Inhalt des Films. Das ist eigentlich eine ganz, mit der musikalischen Untermalung, eine ganz lustig gemachte Geschichte von einem jungen männlichen Pinguin namens Mumble. Die Geschichte beginnt mit seiner Zeugung, er setzt sich dann fort über das Ausbrüten des Eies und seine Jugend bis ins junge Erwachsenenalter. Und ein ganz zentrales Thema in dem Film ist ein für die Pinguine eine existenziell bedrohlicher Nahrungsmangel, der durch Überfischung zustande kommt. Und Mumble schafft es am Ende des Films eben, die Menschen zu überzeugen, dass sie den Fischfang reduzieren müssen, damit die Pinguine überleben können. Und wird dadurch so zum Held der Geschichte. Nun ist es aber so, es wird so dargestellt, dass die zentrale Eigenschaften eines jeden Pinguins in dieser Pinguin-Gemeinschaft das Singen ist. Und Mumble kann nicht singen. Er ist ungefähr der einzige Pinguin, der nicht singen kann und deswegen kein Herzenslied hat. Mit solch einem Herzenslied bewirbt man dann eben um seinen Partner oder seine Partnerin. Und wenn man das eben nicht kann, dann muss man alleine bleiben. Und der Mumble kann aber was ganz anderes. Er kann nämlich steppen. Das ist wiederum etwas, was andere Pinguine nicht können. Und deswegen wird das so als etwas sehr Merkwürdiges inszeniert. Und dazu kommt auch, dass Mumble immer noch so ein klein bisschen anders als die anderen aussieht. Und er ist insgesamt ein Problemkind, dem nicht zu helfen ist. Also er bekommt so Nachhilfeunterricht im Singen und auch damit er mit dem Steppen aufhört. Aber das macht er eben nicht und er lernt auch das Singen nicht. Und er bleibt also ein eigenartiger, aber doch auch sehr sympathischer und selbstbewusster Pinguin, der sehr mutig und neugierig ist und auch zu sich selber steht und eben dann, wie gesagt, am Ende zum Helden der Geschichte wird. Eine weitere zentrale Figur ist dann noch Gloria. Das ist ein gleichaltriger weiblicher Pinguin, der sehr beliebt ist und unheimlich toll singen kann. Und zwischen Mumble und Gloria entwickelt sich eine Liebesgeschichte. Und auch hier kommt es dann am Ende eben zu einem guten Ende. Also das Happy End ist dann eine heterosexuelle Liebesgeschichte. Und auch in diesem Film ist es wie bei dem Dokumentarfilm so, dass auf der Bild- und der Tonebene Zwei- und Getrenntgeschlechtlichkeit, Heterosexualität, Monogamie, die bürgerliche Kleinfamilie, Stereotype Männer- und Frauenrollen und auch das Thema Norm und Abweichung sehr stark gemacht. Damit komme ich zu den illustrierten Büchern und möchte zunächst ganz kurz ein Kinderbuch vorstellen, Der kleine Pinguin. Das ist 2005 auf dem deutschen Markt erschienen. Das ist eine recht kurze Geschichte über den Fortpflanzungszyklus wiederum der Kaiserpinguine. Hier geht es auch zentral um das Werben um die GeschlechtspartnerInnen, das Befruchten, die Eiablage und die Eiübergabe. Also auch hier werden nur heterosexuelle Paare dargestellt. Die Geschlechterrollen sind hier sehr traditionell, also nur die Männchen werden als aktiv dargestellt. Sie suchen die Weibchen, locken sie an, werben um sie, finden sie dann, befruchten sie und brüten dann die Eier aus. Die Weibchen erscheinen eigentlich nur als wohlgenährte, fütternde Mütter. Und hier ist es eben auch so wie in den Kinofilmen. Wir finden Heterosexualität, Monogamie, die bürgerliche Kleinfamilie und wiederum mit Brüchen Stereotype Männer- und Frauenrollen. Und damit komme ich dann auch schon zum zweiten illustrierten Buch. Das Buch ist im Bildungsverlag Lemberger 2007 erschienen. Der Verlag selber bezeichnet sich als einer der führenden Ratgeberverlage in Deutschland. Und dieses Buch wird auf zahlreichen Webseiten positiv rezensiert. Pro Familia, eine Beratungsstelle für Sexualität, Familienplanung und Partnersuche etwa schreibt über das Buch, dass es ein amüsantes und lehrreiches Buch über das Liebesleben der Tiere ist. Und das Coverbild zeigt hier ja Pinguine. Hier handelt es sich um die Adelie-Pinguine. Und das ist auch das Bild, was in dem Buch, in dem Kapitel mit dem Titel Käufliche Liebe nochmal gezeigt wird. Und es wird so dargestellt, dass die Weibchen von Männchen, mit denen sie kopulieren, Kieselsteine für den Nestbau bekommen. Und ich habe hier einige kurze Zitate dabei, die die Sprache dieses Buchs auch nochmal deutlich machen. Zitat: In der Antarktis ist die käufliche Liebe schon längst verbreitet. Die Kieselsteinchen werden von den Weibchen so sehr begehrt, dass sie sich im Austausch dafür sogar mit fremden Männern hingeben. Sie lassen sich also für Sex bezahlen. Danach kehren die Pinguinprostituierten mit dem Nistmaterial, aber wohl ohne Reue, zu ihren Ehemännern zurück. Das ist also eigentlich eine ganz typische Ausdrucksweise, die man so aus populären Medien kennt. Auch hier wieder eine Darstellung heterosexueller Paare, von Monogamie mit geduldeter Prostitution und eben Sexualität im Dienst der Fortpflanzung. Und in diesem Beispiel sehen wir auch explizite Verbindungen von Mensch und Tier mittels Sprache. Die vier bisher gezeigten Pinguingeschichten verdeutlichen, dass in Dokumentar- und animierten Filmen und in Büchern für Kinder und Erwachsene zum einen erstmal das Denken mit Tieren richtig gut funktioniert. Zum anderen zeigt es eben, dass die Pinguinengeschichten Zwei- und Getrenntgeschlechtlichkeit, Sexualität in Verbindung mit Fortpflanzung, heterosexuelle Fortpflanzungssysteme und die bürgerliche Familienstruktur inklusive Monogamie vermitteln. Man kann also sagen, dass die Pinguine in diesen Geschichten im Dienst der Heteronormativität stehen. Das ist nun auch gar nicht verwunderlich. Wir leben in einer heteronormativ strukturierten Welt und auch die Wissensproduktion über Tiere findet in diesem heteronormativen Rahmen statt. Und so braucht uns das nicht wundern, dass die meisten Tiergeschichten ein Bild von einer Tierwelt als eine zweigeschlechtlich und heterosexuell strukturierte liefern. Und so einfach und, wie ich finde, langweilig sind die Pinguingeschichten in der Öffentlichkeit auch gar nicht. Es gibt nämlich auch queere Pinguingeschichten in illustrierten Büchern und Zoogeschichten. Bevor ich die jetzt vorstelle, möchte ich noch ganz kurz zum Begriff queer vorweg sagen, dass ich darunter nicht eine alternative Beschreibung oder einen alternativen Begriff für Lesben und Schwule verstehe, sondern vielmehr geschlechtliche Identitäten und sexuelle Orientierung, die nicht zur bipolaren Zwei- und Getrenntgeschlechtlichkeit und auch nicht zur Heterosexualität passen. Und zum anderen ist für mich mit dem Begriff auch das Aufbrechen von Herrschafts- und Machtstrukturen gemeint. Und dazu gehören eben auch die heteronormativen Geschlechterverhältnisse. Nun wieder zu den Beispielen. Zum einen geht es jetzt um zwei illustrierte Kinderbücher. Beide Bücher beziehen sich auf eine Geschichte, die im Central Park Zoo in New York City wirklich geschehen ist, im Jahre 2000. Das eine, das englischsprachige Buch Entanglement 3, das ist 2005 in den USA erschienen und unabhängig davon dann ein Jahr später Zwei Papas für Tango. Wie gesagt, das deutsche Buch ist unabhängig vom Englischen, es ist keine Übersetzung. Sie beziehen sich aber eben beide auf die gleiche Geschichte. Und zwar war es so, dass eben im Jahr 2000 ein Tierpfleger dem Pinguinpaar Silo und Roy, also das sind beides Männchen, ein verwaistes Ei zum Ausbrüten gegeben hat. Und die beiden haben dann eben auch das Ei erfolgreich ausgebrütet und daraus ist eben das Weibchen namens Tango entstanden. Beide Bücher beschreiben diese homosexuellen Pinguine, Silo und Roy, die sich genauso verhalten wie verliebte heterosexuelle Pinguine. Sie spielen miteinander, fressen zusammen, kuscheln miteinander, bauen ein Nest und solange sie kein Ei hatten, haben sie versucht, Steine auszubrüten. Und es ist auch noch so, dass beide Bücher die Themen der Liebe, Sexualität in Verbindung mit Fortpflanzung und auch die Familienbildung wieder sehr stark thematisieren. Es gibt aber auch Unterschiede. In dem US-amerikanischen Buch wird der Aspekt, dass es eine ganz normale Familienbildung ist, hervorgehoben. Dort wird also ständig immer wieder wörtlich wiederholt, dass die beiden Pinguine genauso wie die anderen Pinguine sind, genauso wie alle anderen Tiere im Zoo und genauso wie alle anderen Familien in der großen Stadt New York. In dem deutschen Buch hingegen wird von Beginn an die Andersartigkeit dieses Pinguinpärchens herausgestellt. Da ist es so, dass zwei Tierpfleger Pro und Contra der Familienbildung durch zwei männliche Pinguine diskutieren und sie zwischendurch im Verlauf der Geschichte die Idee haben, dass das nichts Gutes ist, die beiden Tiere trennen, Silo und Roy dann aber eben die Nahrungsaufnahme verweigern, sodass ein Pfleger sie dann schließlich wieder zusammensetzt und ihnen das Ei zum Ausbrüten gibt. Und dabei wird, wie gesagt, die Widernatürlichkeit dieser Familie hervorgehoben. Auch hier ein Zitat. Einer der Pfleger sagt dann, das wird nichts mehr, die Natur hat das eben nicht vorgesehen, zwei Väter, wo gibt's denn sowas? Doch wie gesagt, brüten sie dann erfolgreich Tango aus und nachdem die drei, zwar etwas merkwürdig anmutend, dann ein glückliches Leben führen, heißt es dann, eine Familie wie jede andere, naja, nicht ganz wie jede andere, aber auf jeden Fall eine glückliche Familie und eine Bilderbuchfamilie. Beide Bücher naturalisieren hier Familienstrukturen und Homosexualität. Sie verbinden Homosexualität mit Fortpflanzung und Familienbildung. Und es ist so etwas wie eine Botschaft da drin, dass auch Homosexuelle können, obwohl sie merkwürdig sind, glückliche Partnerschaften bilden und mit etwas Unterstützung Nachkommen großziehen und Familien gründen, ganz wie die als Norm gesetzte heterosexuelle bürgerliche Kleinfamilie. Die Geschichten lernen, andere und Abweichendes zu tolerieren und zu unterstützen, doch nur unter gleichzeitiger Eingliederung in die bürgerliche Familienstruktur, die auf diese Weise eine Stärkung erfährt. Beide Bücher haben in der Öffentlichkeit kontroverse Diskussionen erfahren. Positiv wird über beide gesagt, dass es eben gut ist, dass sie Toleranz und Akzeptanz von alternativen Familienformen fördern. Und dass es zum Beispiel gut ist, Homosexualität in der Natur oder im Tierreich darzustellen, weil das eben helfen könne, die Rechte von Schwulen und Lesben zu schützen. Die haben aber auch beide Ablehnung erfahren. Insbesondere das US-amerikanische Buch hat in vielen Staaten im Mittleren Westen für Aufsehen gesorgt und es gibt dort viele Eltern, die versuchen, das Buch aus den Schulbibliotheken entfernen zu lassen. In den USA gibt es eine American Library Association, da kann man schriftliche Beschwerden einreichen. Und in den Jahren 2006, 7 und 8 hat Entango Make Three die meisten schriftlichen Beschwerden erhalten. Also auch im Vergleich zu rechtsradikalen Schriften. Im deutschsprachigen Raum gibt es zum Beispiel den österreichischen Verein Soziale Verantwortung, der kritisiert, dass mit dem Buch von Zwei Papas für Tango Homosexualität in Kindergärten und Volksschulen als normal dargestellt wird, was sie eigentlich gerne eben verhindern möchten, und auch, dass gleichgeschlechtliche Ehen als gleichwertig mit heterosexuellen Ehen bezeichnet werden. Und ich habe das Beispiel oder dieses Beispiel der beiden Bücher gewählt, weil sie selbst und auch ihre Rezeption in der Öffentlichkeit verdeutlichen, dass zum einen das Denken mit Tieren wiederum gut funktioniert, dass die Autorinnen und auch die Rezipientinnen offensichtlich davon ausgehen, dass die Pinguin-Geschichten Kindern legitime sexuelle Orientierung beibringen, dass sie Sozialverhältnisse und kulturelle Werte vermitteln und damit auch an Normalisierungsdiskursen teilhaben. Und natürlich habe ich dann auch wieder ein Buch dabei, was eher für Erwachsene gedacht ist, Gus and Waldos Buch der Liebe von Massimi Fenati. Der hat inzwischen mehrere Bücher zu Gus and Waldo rausgebracht. In diesem Buch ist es eine Liebesgeschichte zweier männlicher Pinguine, die sich kennenlernen, verlieben, zusammenziehen, zusammen Urlaub machen, eine feste Beziehung eingehen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede entdecken, Zum Beispiel verändert sich ihr Sexleben von einem sehr aufregenden Sex zu einem Routine-Sex. Sie machen also so etwas wie eine stereotype Zweierbeziehung durch. Am Ende gibt es dann auch viel Streit und sie machen eine Paartherapie. Dort lernen sie dann und die LeserInnen dann eben auch: Kommt schon, Jungs, seid nicht so stur. Jedes Tier folgt seiner Natur. Pinguine leben monogam. Und am Ende sehen die beiden dann ein, gegen Mutter Natur kommen wir nicht an. Und sie beschließen dann, trotz Streitereien zusammen zu bleiben und in ihrer Zweierbeziehung zu leben. Und wir lernen also, auch schwule Pinguine sind natürlicherweise monogam. Auch in diesem Beispiel gibt es wieder eine Verankerung und Legitimierung einer sexuellen Orientierung in der Natur, hier aber allerdings ohne eine Verbindung zur Fortpflanzung. Und damit komme ich dann zu meinem letzten Beispiel, zu einer Zoogeschichte. Und zwar haben sich vor einigen Jahren im Zoo am Meer in Bremerhaven mehrere Pinguinpärchen von den Humboldt-Pinguinen, also männliche Pinguinpärchen, gebildet. Und der Zoo wollte die Pinguine zu Kopulationen mit Weibchen anregen. Das haben dann einige Printmedien als guten Aufhänger für gut verkäufliche Stories genutzt, hauptsächlich in den Jahren 2006 und 2007. Es ist so, dass der Zoo hat neue Weibchen angeschafft, um die Männchen eben zur Fortpflanzung anzuregen, und ihnen ging es darum, im Rahmen eines Artenschutzprogrammes eben das Aussterben der Humboldt-Pinguine zu verhindern. Und das wurde eben nun in sehr reißerischer Form und Sprache von den Medien, sowohl aus dem konservativen wie aus dem linken Spektrum, dargestellt. Auch hierzu ganz kurz einige Kostproben. Schwule Pinguine, wahre Liebe nur unter Männern, so titelte der Stern, oder die Taz, schwedische Verführung, schwedisch, weil die Weibchen von einem zoologischen Zoo gekauft, von einem schwedischen Zoo gekauft wurden. Und dann noch der Bekehrungsversuch schlägt fehl. So hat die Süddeutsche getitelt, als es eben dazu kam, dass die Pinguinmännchen und Pärchen unter sich blieben und sich nicht für die Weibchen interessiert haben. In der Folge haben dann Schwulen- und Lesbenorganisationen aus der ganzen Welt gegen die, wie sie es nannten, Zwangsheterosexualisierung der Pinguine protestiert. Der Zoo hat eine sehr heftige und negative Publicity erfahren und versuchte das nun zu beschwichtigen, hat immer wieder deutlich gemacht, dass es ihnen eben um den Arterhalt geht und nicht um eine Verhinderung von Homosexualität ginge, und haben sehr deutliche Sätze dann gesagt, wie: Wenn sie schwul sind, dann sind sie schwul. Heute ist es so, dass der Zoo, also inzwischen schon seit einigen Jahren, am Anfang, am Eingang seines zoologischen Gartens in Lebensgröße eine Figur von zwei schwulen Pinguinen stehen hat, in seinem Souvenirshop das Buch Zwei Papas für Tango verkauft, und 2009 hat er auch nochmal Schlagzeilen damit gemacht, dass sie jetzt eben auch verwaiste Eier den Männchen zum Ausbrüten geben. Andere zoologische Gärten verhalten sich unterschiedlich zu der Thematik. Der Allwetterzoo in Münster zum Beispiel schreibt auf seiner Homepage, dass das eine ganz gängige Praxis ist, verwaiste Eier an schwule oder lesbische Pinguinpärchen zu geben zum Ausbrüten. Es gibt aber auch zoologische Gärten, die dem Thema Homosexualität eher ablehnend gegenüberstehen. Ich habe zum Beispiel in einem Zoo auch Interviews durchgeführt, dort einen Pinguinpfleger gefragt, ob sie auch schwule Pinguine haben, und da kriegte ich dann so etwas zu hören wie: So etwas gibt es hier nicht und damit wollen wir auch nichts zu tun haben. Oder ein anderer Zoo, bei dem ich eine Anfrage an den Direktor gemacht habe, ob wir in einem Projekt kooperieren könnten. Das hat der Zoodirektor abgelehnt, weil er eben keine Übertragungen zwischen Mensch und Tier vornehmen möchte. Den Zoo habe ich mir natürlich genauer angeschaut, und er praktiziert selber in seinen Darstellungen an den Tiergehegen sehr viel Übertragung von Mensch und Tier, aber immer nur im Hinblick auf Heterosexualität. Also zum Beispiel heißt es so, es gibt einen Katertag und einen Katzentag bei den Löwen. Der Katertag bedeutet natürlich viel schlafen, rumliegen und den Überblick behalten, während der Katzentag bedeutet auf die Kinder aufpassen und für das Abendessen sorgen. Also so sind sehr viele Darstellungen an den Tiergehegen dieser Art zu finden. Das waren jetzt nur kurze exemplarische Zoogeschichten, die wiederum gemeinsam haben, dass sie die Sexualität von Menschen durch das Denken mit Tieren legitimieren oder auch diskriminieren. Und sie implizieren dabei, dass die Sexualität von Tieren als natürlich anzusehen ist und dass das Natürliche als gut oder legitim gilt. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt, der Geschlechterpolitik mit Tieren. Wir haben gesehen, das Denken mit Tieren in Bezug auf Geschlecht und Sexualität funktioniert in unterschiedlichen Medien sehr gut. Teilweise gibt es auf der sprachlichen Ebene auch explizite Bezüge zwischen Mensch und Tier. Und mit den Pinguin-Darstellungen werden bestimmte Geschlechtermodelle und sexuelle Orientierungen erklärt und legitimiert oder aber eben verworfen. Noch einmal zusammenfassend, dazu gehörten die Zwei- und Getrenntgeschlechtlichkeit, Heterosexualität und Homosexualität, stereotype Geschlechterrollen, Monogamie und die bürgerliche Familienstruktur. Und man kann sagen, dass unabhängig von der inhaltlichen Ausrichtung das Denken mit Tieren der Geschlechterpolitik dient. Für mich stellt sich die Frage, ob auch die nicht-heteronormativen Tierdarstellungen Potenziale für queere Geschlechterpolitiken darstellen können oder ob nicht vielmehr Probleme der Naturalisierung überwiegen. Also ob man, wenn man jetzt sagt, es gibt schwule Tiere im Tierreich, das würde dann bedeuten, dass es auch richtig für die menschliche Gesellschaft ist, Homosexualität zu fördern, ob das nicht eher bedeutet, dass man dann ein biologistisches Denken fördert und damit Normierung und Festschreibungen in der Gesellschaft, die eben eigentlich sehr oft als Unterdrückungsstrategien verwendet werden. Es ist also eine problematische Strategie, so etwas zu machen. Und ich habe da auch noch keine abschließende Haltung zu. Seit einigen Jahren mache ich das so, dass ich das Denken mit Tieren nutze, um Anthropo- und Zoomorphismen sowie Naturalisierung kritisch zu reflektieren und auch um den konstruierten Charakter von Natur deutlich zu machen. Allein diese sehr wenigen öffentlichen Darstellungen einer Tiergruppe zeigen, dass die Natur als eine Instanz fungiert, in die vieles hinein- und herausgelesen werden kann, was aber nicht von der Natur vorgegeben ist. Natur muss man somit so viel mehr als kulturell geformt ansehen und ist also so etwas wie eine kulturelle Angelegenheit. Anders ausgedrückt mit den Worten von Donna Haraway, Natur ist eine Erfindung. Mir geht es darum, normierte Geschlechterrollen, sexuelle Orientierungen, geschlechtliche Identitäten und auch Familienstrukturen als in der Natur verortete aufzuzeigen und als vielfältig gestaltbar zu begreifen. Und nur auf dieser Grundlage dieses Naturverständnisses plädiere ich dafür, Tiere bzw. die Natur nicht allein heteronormativen Argumentationslinien zu überlassen, sondern sich in diese Form der Geschlechterpolitik einzumischen und Geschlechter und Sexualitäten des Menschen durch ein Denken mit Tieren auszuhandeln. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Meinung jetzt zu dieser Thematik. Ich fände das gut, wenn wir eben auch diese problematische Strategie besprechen können und bedanke mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit.